Herzlich willkommen zu diesem ersten Abend der Serie 500 Jahre Reformation. Am Ziel oder am Ende? Ich habe den Eindruck, dass dieses Thema höchst aktuell ist, weil ich immer mehr so höre in den Medien von verschiedenen hochgestellten Leuten, dass eigentlich die Reformation am Ende ist, dass sie überholt ist. Und gerade jetzt, wo das 500-jährige Jubiläum gefeiert wird, das feiert man nicht so oft, ist es, denke ich, gut, darüber nachzudenken, was das für uns heute zu sagen hat. 500 Jahre Reformation. Ich freue mich, dass wir hier in Nürnberg sein können. Nürnberg ist eine besondere Stadt. Wenn ich Sie fragen würde, nennen Sie mal einige Orte, die Sie so kennen, die Sie mit Reformation verbinden. Welche würden Sie nennen? Württemberg natürlich, natürlich. Das ist das Erste, ne? Wo Luther die 95 Thesen angeschlagen hat an die Kirchentür. Ja. Wie bitte? Augsburg, ja, natürlich. Das, wo der Reichstag damals gewesen ist. Ja. Welche Städte? Worms, natürlich. Ja. Worms ist gleich neben Mannheim. Und da war damals, wo der Luther vor dem Reichstag stand und widerrufen sollte. Und Worms ist eine der großen Städte. Ja. Zürich natürlich von Zwingli, ja. Oder auch Speyer, ja, wo die Fürsten protestiert haben. Die Protestanten hießen übrigens Protestanten, nicht weil Martin Luther protestiert hat, sondern weil die Fürsten protestiert hatten in Speyer. Und normalerweise würde man Nürnberg nicht dazu zählen, oder? Also als ich gehört habe, naja, Nürnberg, Vorträge über Reformation, habe ich erstmal gegoogelt. Was hat denn Nürnberg mit der Reformation zu tun? Aber ich muss feststellen, sehr viel. Nürnberg ist eine Reformationsstadt. Eine der wichtigsten sogar. Und warum, werden wir gleich ein bisschen heute und auch in den nächsten Abenden uns ein bisschen näher anschauen. Und natürlich freue ich mich, dass wir heute Abend im Heiliggeistsaal sein können. Und ich wünsche mir, dass das nicht nur so heißt, sondern dass auch der Heilige Geist heute Abend anwesend ist, dass er unsere Herzen öffnet und dass wir heute Abend ihn spüren von dem, was er uns sagen möchte, was für unsere heutige Zeit wichtig ist. Heute Abend habe ich drei Punkte, drei Dinge, die ich mit Ihnen teilen möchte. Ich möchte erstens ein bisschen über Nürnberg erzählen, warum Nürnberg wichtig ist, was Nürnberg zu tun hat mit der Reformation. Zweitens, was ist Wahrheit? Heute Abend heißt ja das Thema Luthers Kampf um die Wahrheit. Und drittens, was sagt die Bibel dazu? Zum Ersten, Nürnberg. Nürnberg war um die Zeit 1500 herum, als Martin Luther lebte und gerade 1517, als er ja die 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen hat, war Nürnberg ungefähr mit 40.000 Einwohnern eine der größten Städte Deutschlands. Köln, Augsburg, Nürnberg, das waren so die drei größten Städte. Naja, 40.000 würde man heute immer sagen, das ist eine Kleinstadt. Damals waren das große Städte, ungefähr so sah es aus. Natürlich ist es kein Foto, es ist gemalt, aber so muss man es ungefähr so vorstellen. Und Nürnberg war eine sehr bedeutende Stadt, eine sehr bedeutende Handelsstadt. Hier war sehr viel, ja, warum ist Nürnberg wichtig? Caspar Nützel übersetzte die 95 Thesen Martin Luthers ins Deutsche. Der Martin Luther hatte die Thesen damals in Wittenberg auf Lateinisch da dran geschlagen. Weil Lateinisch war damals die normale Sprache der Mönche, der Priester, der Geistlichen. Und das Volk konnte kein Latein. Und wenn das Volk das jetzt gelesen hat, dann haben sie nichts verstanden. Also hat jetzt der Caspar Nützel, der Nürnberger, hat das übersetzt. Ja. Und ohne die Übersetzung von Caspar Nützel wäre die Reformation wahrscheinlich niemals in dieser Form vonstatten gegangen. Ja. Nämlich dadurch konnten jetzt die Leute, sie konnten das drucken. In Nürnberg war hier auch die Druckerpresse. Und sie haben das verbreitet, gedruckt und dann in ganz Deutschland verbreitet. Und dadurch haben die Menschen überhaupt Informationen bekommen. Denn sie hatten damals kein Internet, sie hatten kein Fernsehen. Wie kamen sie an Informationen dran? Sie mussten ja irgendwie das mitbekommen, was da abläuft. Und das haben sie durch diese Flyer, durch diese gedruckten Handzettel von Caspar Nützel, die 95 Thesen im Deutschen. Ja, 40.000 Einwohner, sagte ich bereits, eine der größten deutschen Städte war Nürnberg. Und sie war eine wichtige Handelsstadt. Das heißt, hier war der Knotenpunkt. Da kamen von allen Seiten, vom Norden, von Skandinavien, war eine Handelsroute und die ging runter bis Venedig. Hier hat sich alles getroffen, alle Sprachen, und hier wurde viel umgesetzt. Und natürlich, dadurch, dass jetzt hier in Nürnberg, Nürnberg war eine der ersten Städte, die sich offen zur Reformation bekannt haben, dadurch hat die Reformation natürlich durch die ganzen Handelsreisenden eine unglaubliche Ausbreitung bekommen. Deswegen war Nürnberg wichtig gewesen für die Ausbreitung der Reformation. Es gab damals zu der Zeit drei bedeutende Nürnberger, die wichtig waren. Erstens Lazarus Spengler, den man hier auf dem Bild sieht. Er war damals der Schreiber, der Stadtschreiber. Und es war nämlich folgende Situation. Nürnberg war damals eine Reichsstadt. Eine Reichsstadt bedeutete, dass sie direkt dem Kaiser unterstellt war. Dadurch hatten sie ein wenig Freiheiten, weil der Kaiser nicht immer alles so genau kontrolliert hat. Aber trotzdem hatte der Kaiser die Kontrolle. Der hat immer geguckt, was machen die denn da? Und der Stadtschreiber, der war einer der einflussreichsten Leute. Der wusste über alles Bescheid. Und der hat dafür gesorgt, dass die Reformation erstmal diese Ideen und das Übersetzen und das Drucken erstmal alles unter dem Deckmantel geschah. Der Kaiser nichts mitbekommen hat. Und dann hat er geschaut, dass das, so, wenn es ans Licht kam, immer noch so ein bisschen offiziell, hat man gesagt, ja, der Kaiser ist in Ordnung, gut, und wir folgen dir. Aber man hat zweigleisig, nebenbei, hat man halt reformatorische Ideen verbreitet und weitergegeben. Bis es soweit kam, dass man sich offen dazu bekannt hat. Und dann hat man offen gesagt, Kaiser, wir folgen, wenn es um weltliche Dinge geht, folgen wir dir. Wenn es um den Glauben geht, folgen wir Martin Luther. Und es hat dem Kaiser überhaupt nicht gefallen, weil der Kaiser katholisch war. Aber sie haben dann so ein bisschen langiert und haben dann das hinbekommen, dass der Kaiser dann irgendwie nicht öffentlich gegen die Stadt Nürnberg hier sich gestellt hat. Und Martin Luther hat später mal gesagt, wohl einer Stadt, die einen geschickten Stadtschreiber hat. Und damit hat er natürlich auf Spengler angesprochen und angedeutet, was er für bedeutende Dinge in Nürnberg gemacht hat. Albrecht Dürer war ein wichtiger Nürnberger zu der damaligen Zeit. Er war ein Maler und er hat viele Bilder gemalt. Man muss sich vorstellen, damals haben die Menschen, viele konnten nicht lesen und schreiben. Und sie konnten auch die Thesen nicht lesen. Deshalb waren damals Karikaturen und Bilder sehr wichtig. Und die Reformation hat nur deshalb auch so einen durchschlagenden Erfolg gehabt, weil es sehr viele reformatorische Maler gab, die Bilder gemalt haben, wo sie das Papsttum und das Evangelium gegenübergestellt haben. In verschiedenen Variationen, in verschiedenen Formen und so weiter. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das hat einen großen Einfluss gehabt. Vor allen Dingen auf die Bevölkerung, die nicht lesen und schreiben konnte. Ja. Und Albrecht Dürer war deswegen auch ein wichtiger Multiplikator hier in Nürnberg. Und Hans Sachs. Hans Sachs war Dichter und Liedermacher. Und damals waren die Liedermacher sozusagen die öffentliche Zeitung. Es gab keine Zeitungen. Also das waren so diese Troubadoure, die sind dann von Stadt zu Stadt gezogen, haben dann gesungen und haben dann die neuesten Nachrichten gesungen. Haben das vertont, so in Reimform, und haben dann die Nachrichten gesungen. Und natürlich, was hat der Hans Sachs gedichtet und gemacht? Reformatorische Lieder natürlich. Er hat also gedichtet über die Bibel und über Martin Luther und über all die ganzen Dinge. Und das waren dann die Zeitungen, das hat sich verbreitet. Das haben dann verschiedene Minnesänger und Leute dann mitgenommen und überall gesungen. Und dadurch hat sich natürlich das auch wieder verbreitet. Also das waren die damaligen Medien. Heute haben wir andere Medien. Ja? Also wer heute als Minnesänger durch die Gegend zieht, wird nicht mehr so viel Einfluss haben. Heute hat man mehr Fernsehen, Internet und andere Medien. Aber das war damals diese Seite und das war wichtig. Ja, deswegen war Nürnberg eines der ersten großen Zentren der Reformation. Deswegen freue ich mich, dass wir hier in Nürnberg diese Vorträge haben können. Ich glaube, dass Nürnberg immer noch eine wichtige Aufgabe hat, bis heute, wenn es um reformatorische Anliegen geht. Ja, noch jemand, der hier in Nürnberg wichtig war, das war Johannes von Staupitz. Wissen Sie, wer das war? Staupitz war der Beichtvater von Martin Luther. Als Martin Luther noch Mönch war und gerade als Luther am Kämpfen war. Er ist ein Mönch geworden und für Martin Luther war eigentlich die größte Herausforderung, inneren Frieden zu bekommen. Und zwar die Frage, wie kann ich vor diesem gerechten Gott gerecht sein? Luther hat seine Sündhaftigkeit gespürt. Er hat seine Schlechtigkeit gespürt. Und man sagte damals zu ihm, dein Körper ist schlecht, dein Geist ist gut und du musst nur deinen Körper ordentlich malträtieren, ordentlich kasteien, dann wird es dir besser gehen. Und so hat Luther in seiner Zelle als Mönch auf Schlafen verzichtet. Er hat sich selbst geschlagen, er hat nicht gegessen und er hat seinen Körper so schlimm behandelt, alle körperlichen Bedürfnisse ignoriert und dass Luther sagte, wenn jedem ein Mönch durch seine Mönchereei, und damit meinte er diese körperliche Züchtigung, sich die Ewigkeit verdient hätte, wäre ich der Erste gewesen. Ich hätte fast mich selber umgebracht. Ja. Und er hat diesen inneren Frieden gesucht. Und Staupitz war damals sein Beichtvater. Und Staupitz sagte zu ihm, schau auf Jesus. Er gibt dir den Frieden. Durch ihn haben wir die Erlösung. Er hat schon die Grundlagen gehabt, allein die Schrift. Und wir werden erlöst allein durch Jesus Christus. Eigentlich war Martin Luther nicht derjenige, der das erfunden hat. Dieses Sola Scriptura und Solo Christo. Das hat er von Staupitz. Staupitz war derjenige, der ihm das schon mitgeteilt hat. Und der ihm das gesagt hat. Und durch die Einflüsse von Staupitz hat Martin Luther auch in diese Richtung dann gedacht, bis er natürlich auch in der Bibel selbst diese Grundlage gefunden hat und diesen Frieden gefunden hat. Und dieser Staupitz ging 1516 nach Nürnberg. Und er predigte hier in Nürnberg sehr viel. Und zwar, warum der Staupitz so eine interessante Persönlichkeit ist. Staupitz war nämlich ein Waldenser. Oder von den Waldenser beeinflusst. Man weiß bis heute nicht genau, ob er selbst ein Waldenser war oder ob er nur von den waldensischen Lehren beeinflusst war. Und die Waldenser, die haben es mir so angetan. Die habe ich sehr gern. Wir fahren in unserer Kirchengemeinde jedes Jahr immer im Sommer für eine Woche in die Waldensertäler nach Norditalien, Torre Pellice, und machen dort immer so eine Waldenserwoche, Studienwoche, wo wir dann uns die Städten und die Dörfer und die Waldensertäler anschauen und dann natürlich auch darüber geistliche Zeit haben, wo wir über die Prinzipien der Waldenser nachdenken. Und die Waldenser waren nämlich im Mittelalter hindurch diejenigen, die die Fackel der Wahrheit hochgehalten haben. Sie wurden blutig verfolgt, über Jahrhunderte hinweg. Aber Gott hat ihnen geholfen, dass sie sich verstecken konnten in Höhlen oder sonst auch, teilweise auch ausgewandert sind oder auch Gott auf wunderbare Weise für sie gesorgt hat. Und das Interessante war, die Waldenser haben, obwohl sie so ein kleines Völkchen nur waren und obwohl sie bitter verfolgt wurden, sie haben Missionare ausgeschickt nach ganz Europa. Sie haben Südfrankreich, Mittelfrankreich, Nordfrankreich, Schweiz, Deutschland, Tschechoslowakei, Polen, bis Österreich. Alles missioniert, überall. Überall hatten sie ihre Missionare. Ja. Und Staupitz war einer von denen, die von den Waldensern, die aus dem Mittelalter heraus die Wahrheit hochgehalten haben, das mitgebracht hat. Und Staupitz hat wiederum Martin Luther beeinflusst. Deswegen, wenn die Waldenser nicht gewesen wären, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Dann gäbe es keine Reformation, dann gäbe es keinen Martin Luther und dann würden wir heute noch genauso wie vor 550 Jahren ja, Prinzipien haben, die wir alle nicht wünschen. Die Waldenser, denen haben wir viel zu verdanken. Ja, und ich denke, erst in der Ewigkeit werden wir sehen, wo sonst noch überall ihre Einflüsse geltend gemacht wurden, wo man das heute gar nicht mehr offiziell weiß. Aber von Staupitz weiß man das, da habe ich Quellen gefunden, dass er, wie gesagt, waldensische Hintergründe hat. Und dann gab es einen Freundeskreis um Staupitz, so Dalitas Staupitianer. Das waren sozusagen ein Freundeskreis, das waren Menschen, die von Staupitz begeistert waren. Und die gesagt haben, wir müssen das, was der lehrt, das ist die Wahrheit, das müssen wir festhalten, müssen wir hochhalten, dafür müssen wir stehen. Und sie haben dann auch, dieser Freundeskreis war dann die Grundlage dafür, dass nachher Nürnberg sehr früh schon die Reformation angenommen hat. Deswegen, der Staupitz, werden wir noch öfter mal in dieser Serie, in dieser Woche noch, wird uns noch begegnen. Ja, dann haben die Nürnberger Reformatoren, naja, wenn man sie mal so nennen kann, ihre Prinzipien, ihre Gedanken gut verewigt. Nämlich, hier haben wir das Rathaus und hier haben wir die Südseite und da haben wir zwei Portale, zwei Eingänge. Und über den Portalen haben die Nürnberger Reformatoren haben hier interessante Statuen abgebildet. Und zwar, das hier ist das erste. Auf der linken Seite sehen wir dort oben einen Löwen mit Adlerflügeln. Und daneben ist ein Mann, der da so halb liegt. Und dieser Mann ist Nebukadnezar. Auf der rechten Seite finden wir einen Bären, der so halb aufgerichtet ist. Und daneben finden wir Kyros, den Perser, Kyros. Dann finden wir am anderen Portal, auf der linken Seite finden wir einen Panther mit vier Köpfen. Und daneben finden wir Alexander den Großen, der griechische Feldherr. Und rechts finden wir ein Tier mit 10 Hörnern, eigentlich ein 11. Horn noch mit dabei, was dann noch so eine komische Krone aufhat. Und daneben finden wir Cäsar, die Römer. Ich werde jetzt darüber nicht viel sagen. Übermorgen Abend, am Sonntagabend, werde ich in meinem Vortrag das erklären, was sie damit gemeint haben. Und warum das, was sie damals in Stein gehauen haben, heute noch wichtig ist. Und ob das, was unser Denken damit zu tun hat, mit diesen Steinen am Nürnberger Rathaus. Also, das fasziniert mich schon, dass hier in Nürnberg dass die Steine reden. Ja. Wenn man nur die Bibel liest, in Daniel 7 übrigens, das sind alles Abbildungen von Daniel 7, wenn man Daniel 7 liest, und man muss nur wissen, wer diese Figuren sind, und schon hat man die ganze Auslegung, was Daniel 7 betrifft. Ja. Die waren nicht dumm, die Reformatoren da, und sie haben damit gezeigt, was ihr Glaube ist. Ich denke, wenn die meisten Nürnberger daran vorbeigehen, die wissen gar nicht, was das ist. Ja, man müsste eigentlich mal große Tafel hinstellen, ne? Und das war alles. Ja. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Nürnberg ist eine Reformationsstadt. Eine schöne Reformationsstadt. Martin Luther hat diesen Bibeltext in Römer 1, Vers 17 als seinen wichtigsten Text erkannt. Ich habe eben schon darüber gesprochen, wie er auf der Suche war, wie er darum gerungen hat, einen gnädigen Gott zu finden. Und dieser Text, Römer 1, Vers 17, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Luther glaubte, dass er durch Werke, durch seine eigene Kasteiung, dass er sich dadurch das ewige Leben verdienen könnte, dass er vor Gott gnädig wird, dass Gott ihn annimmt, dass er Gott besänftigen kann. Aber er merkte, das geht nicht. Und als er diesen Text las, der Gerechte wird aus dem Glauben leben, das hat sein Herz berührt. Das Problem war ja, dass Luther die Bibel gar nicht kannte vorher, bevor er ins Kloster ging, weil kein Mensch die Bibel kannte. Es war damals teilweise verboten, die Bibel überhaupt zu besitzen. Und selbst im Kloster gab es nur eine Bibel irgendwo angekettet. Und man durfte auch nicht jederzeit die Bibel lesen. Aber als er sie las und dann Texte las in dem Psalmen und auch diesen Text, da hat das sein Herz erreicht. Und das fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und er war so begeistert von dieser Wahrheit. Es hat ihn frei gemacht. Und diese Freiheit, die Luther hier erfahren hat, persönlich, in seinem persönlichen Leben, frei vom Druck, frei vom Du musst, frei vom Druck der Kirche, von allen Vorschriften, die da waren, das hat Luther innerlich ja, so glücklich gemacht. Den Frieden hat er gefunden. Und diese Freiheit hat er sich nie wieder nehmen lassen. Weil er sagte, durch den Glauben an Jesus werden wir gerecht gesprochen, nicht durch eigene Werke. Und das war etwas, was wo er den Drang hatte, das den anderen zu sagen. Am Anfang hat er es nicht gewagt, aber Staupitz hat ihn dazu gedrängt, öffentlich zu predigen, bis er es dann auch wirklich getan hat. Dieser Bibeltext, diese neuen Entdeckungen von Martin Luther, haben dazu geführt, dass er vier Prinzipien aufgestellt hat, die für ihn, für seinen neuen Glauben, die Grundlage waren. Diese vier Solas der Reformation. Das erste, Sola Scriptura. Allein die Schrift. Sola heißt allein und Scriptura heißt Schrift. Ist lateinisch, ja, und bedeutet allein die Schrift. Vor der Reformation sagte die katholische Kirche, die Tradition der Kirche steht über der Schrift. Übrigens, wenn ich heute Abend über verschiedene Kirchen was sage, ob das die katholische Kirche ist oder andere Kirchen, ich möchte keine Kirche angreifen. Ich möchte nur einfach sagen, was in der Geschichte passiert ist oder auch was in der Bibel, in der Prophetie über manche Ereignisse gesagt wird, was wir in den Kirchen irgendwo wiederfinden. Es gibt in jeder Kirche liebe Menschen und auch bekehrte Menschen. Aber manchmal muss man das System anschauen oder auch das, was sie gelehrt haben, um das eine oder andere zu erkennen, um zu wissen, wo wir heute stehen. Die Kirche sagte damals, die Tradition steht über der Schrift. Warum? Folgender Gedanke war dabei. Sie sagten, wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und wir haben die Kirche. Das sind drei verschiedene Abschnitte. Und dann sagten sie, im Alten Testament hat Gott sich offenbart. Er hat verschiedene Gesetze gegeben und verschiedene Dinge gesagt. Im Neuen Testament hat Gott sich noch weiter offenbart, in einer höheren Stufe offenbart, durch Jesus Christus. Und im Neuen Testament sind einige Gesetze im Alten Testament aufgehoben worden und einige sind beibehalten worden. Und jetzt kam das dritte, als Jesus gen Himmel gefahren ist, kam der dritte Abschnitt, nämlich der Abschnitt der Kirche. Und das ist jetzt die nächste Gottesoffenbarung, die noch höher ist als Jesus Christus, die da drüber steht. Und die Kirche hat das Recht, jetzt manche Wahrheiten aus dem zweiten Segment zu übernehmen und manche halt nicht zu übernehmen, zu verwerfen. So wie das zweite halt vom ersten einiges übernommen und einiges verworfen hat. Und deswegen sagen sie, haben wir das Recht, die Kirche hat das Recht, von Gott geführt natürlich, durch den Heiligen Geist, manche Wahrheiten zu verändern und manche zu bestätigen. Und deswegen sagten sie, die Kirche steht über der Schrift. Luther sagte, nein. Weil Paulus geschrieben hat, wenn jemand nach mir kommt, Galater 1, Vers 8, der etwas verkündigt, anders als wir es euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das heißt, Paulus sagte, und Luther hat es von Paulus übernommen, die Schrift muss die Grundlage sein. Und wenn der Heilige Geist was offenbart hat in dem Neuen Testament, dann kann und wird der Heilige Geist 100 Jahre später das nicht widerrufen. Nämlich, was Gott führt in der Gegenwart durch die Kirche, muss immer mit der Schrift übereinstimmen. Und wenn es nicht übereinstimmt, dann ist das nicht vom Heiligen Geist geführt. Das war die Grundlage. Das haben schon die Waldenser erkannt. Und das haben dann natürlich auch die ganzen anderen Reformatoren Schritt für Schritt auch mit übernommen. Das war die Grundlage überhaupt. Wer das nicht angenommen hat, konnte damals kein Reformator sein, kein evangelischer Christ sein. Und wenn wir sagen, allein die Schrift, dann heißt das, dass wir nicht darauf schauen müssen, was sagen meine Kirchenlehrer, sondern wir müssen darauf schauen, was steht in der Bibel geschrieben. Übrigens, das Gleiche gilt heute noch. Alle evangelischen und protestantischen Freikirchen oder auch Großkirchen, evangelische Kirche, sagen, wir haben das Prinzip Sola Scriptura, allein die Schrift. Das Prinzip gilt überall. Das Problem ist nur, dass in den meisten Fällen das zwar gesagt wird, aber nicht danach gehandelt wird. Denn die Nachfahren von Luther, 100 Jahre, 200 Jahre später, wenn denn Diskussionen aufkamen über verschiedene Glaubenspunkte, was haben die gesagt? Was hat Luther gesagt? Die haben auf Luther zurückgegriffen. Luther war natürlich ein großer Mann. Keine Frage, auch von Gott geführt. Aber Luther hat auch nicht alle Wahrheiten erkannt, weil die Reformation Schritt für Schritt vorwärts ging. Und deswegen sind sie stehen geblieben bei Martin Luther. Manchmal auch gegen neue Erkenntnisse, die Gott geschenkt hat aus seinem Wort. Was müsste man tun? Ich möchte alle evangelischen und protestantischen Christen aufrufen, die Bibel zu studieren und nur die Bibel. Denn in der Bibel finden wir Wahrheit. Das ist die Wahrheit Gottes. Jesus sagt, Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir mal unsere ganzen Kirchenlehren einfach mal nach hinten lassen und versuchen, die Bibel vorurteilsfrei zu lesen und darum bitten, dass der Heilige Geist uns führt beim Lesen der Schrift, dann wird uns der Heilige Geist zur gleichen Wahrheit führen. Denn Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit führen. Und das wird er auch. Wir werden gleich darüber sprechen, wie viele Wahrheiten es denn gibt. Er wird uns zu der Wahrheit führen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Adventgemeinde. Wir sind nicht aufgerufen, die Lehren unserer Pioniere festzuhalten. Nein, denn sind wir nicht besser als andere Kirchen, die irgendwelche Lehren von ihren Pionieren festhalten. Darum geht es überhaupt nicht. Wir sind aufgerufen, die Bibel zu studieren und aus dem Wort die Wahrheit zu erkennen. Das ist. Und wenn es alle Christen machen, zusammen, dann kann der Heilige Geist wirken. Dann kann der Heilige Geist auch zu der Wahrheit führen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Auch ich könnte jetzt noch stundenlang über die Sola Scriptura sprechen. Wir müssen die anderen auch noch anschauen, die anderen Prinzipien. Solo Christo. Erlösung haben wir allein durch Jesus Christus. Die Kirche sagte, Jesus ist für uns gestorben, aber erlöst werden wir, indem wir eigene gute Werke vor Gott bringen. Und wir müssen so und so viele gute Werke getan haben, damit wir vor Gott angenehm sind und dann auch in den Himmel kommen können. Paulus sagt, und Luther hat das bestätigt, nein, allein durch Christus. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat unsere Schuld am Kreuz getragen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er nicht gestorben durch die Folgen der Kreuzigung. Er ist gestorben, weil Gott die Sünden der Welt auf ihn gelegt hat. Und an der Sünde ist er gestorben. An deiner und meiner Sünde. Und deswegen, wenn ein Mensch das im Glauben annimmt, dann bekommen wir die Erlösung von Jesus Christus geschenkt. Das ist ein Geschenk Gottes. Deswegen ist der dritte Punkt sola gratia, allein durch Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Gott gibt uns Gnade durch den Tod Jesu Christi. Und das bekommen wir durch den Glauben, allein durch den Glauben. Wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir ihn in unserem Leben aufnehmen, an ihn glauben, uns ihm anvertrauen, dann bekommen wir das ewige Leben zugesprochen. Und diese vier Solas waren so wichtig. Die Kirche sagte, eigene Werke plus Christus. Luther sagte, nein, allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube. Diese vier Solas sind bis heute noch so wichtig. Und ich glaube, wenn wir diese vier Solas ganz konsequent glauben, umsetzen und weitergeben würden, dann würde heute noch die gleiche Erweckung passieren wie damals zur Zeit der Reformation. Weil die meisten Christen von diesen vier Solas mehr und mehr abgewichen sind. Wir werden nachher noch ein bisschen was davon hören. Ich habe mal hier drei Thesen von den 95 Thesen von Martin Luther mal abgedruckt. Übrigens, haben Sie die schon mal gelesen, die 95 Thesen? Sollten Sie mal lesen. Das ist eine Bildungslücke, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Das lohnt sich. Dieses Jahr ist ja noch ein bisschen hin. Haben so ein bisschen Zeit, das mal sich anzuschauen. Im Internet kann man das irgendwo sich googeln. Ja. Ich habe mal drei Thesen mal herausgegriffen, die so ein bisschen zeigen, was Luther eigentlich wollte. These 27. Die predigen Menschengebote, die davor geben, sobald der Groschen im Kasten klinge, die Seele aus dem Fegefeuer springe. Der Papst hatte damals ein Problem. Er brauchte Geld für seinen Petersdom, den er wollte erbauen. Und er hat nicht genügend Geld gehabt. Also hat er gesagt, wie können wir Geld kriegen? Dann hat er sich was einfallen lassen, dass er sagte, okay, wir werden Ablassbriefe verkaufen. Das heißt, dass jemand Geld zahlt und dann bekommt er einen Brief und dann bekommt er Sünden erlassen. Er kann also mit Geld seine Sünden bezahlen. Natürlich war das noch ein bisschen zu wenig, was dann reingekommen ist, weil die Leute nicht so viel gesündigt haben, wie der Papst Geld brauchte. Deswegen hat der Papst gesagt, man kann auch Geld bezahlen, Ablassbriefe kaufen für die Verstorbenen. Nämlich die Verstorbenen, die Kirche sagte damals, es gibt die guten Menschen, die kommen gleich in den Himmel, die Bösen kommen gleich in die Hölle, aber die meisten Menschen sind weder gut noch böse, die kommen ins Fegefeuer. Und dort müssen sie ihre Sünden abbrennen, bis sie irgendwann fertig sind mit Brennen und dann kommen sie in den Himmel. Und das dauert aber meistens vielleicht 1000, 5000, 10.000 Jahre, wie sie brennen müssen und dann kommen sie in den Himmel. Wenn aber jetzt ein Priester für einen Verstorbenen im Fegefeuer einen Heiligen anruft und der Heilige im Himmel für diese Person einige seiner guten Werke geltend macht und vorbringt, dann werden ihm so und so viele Jahre der fegefeuert Pein erlassen. Aber natürlich, dafür muss man zahlen. Also einen Ablassbrief kaufen für einen verstorbenen Fegefeuer. Deswegen hatte der Tetzel, das war einer der besten Männer des Papstes, die mit diesen Ablassbriefen durch die Gegend gezogen sind, gesagt, der Taler in einem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Nämlich in den Himmel. Und Luther war davon, ja, der war entsetzt. Übrigens, das war der Anlass, warum er die 95 Thesen daran geschlagen hat. Weil er entsetzt war, wie man mit der Erlösung ein Geschäft machen kann, Geld verdienen will. Und so hat Luther da öffentlich dagegen gepredigt. Die Leute haben Ablassbriefe gekauft, sind zu Luther gekommen in die Beichte und Luther hat gesagt, tut mir leid, anerkenne dich nicht an. Stimmt nicht, ist nicht biblisch. Und Leute kamen zum Tetzel zurück, haben gesagt, Tetzel, wir wollen unser Geld zurückhaben. Wir haben Geld bezahlt und Luther sagt, ist nicht. Und dann gab es natürlich Probleme. Dann gab es Kampf. Aber Luther hat hier diesen Ablasshandel zum Anlass genommen, zu sagen, das ist nicht biblisch. Weder das Fegefeuer ist biblisch, noch Geld zu bezahlen, um Sünden zu erlassen zu bekommen. These 36. Ein jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, der hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört. Und das war natürlich für den Tetzel kein gutes Wort. Luther sagte, wenn du wirklich bereust und deine Sünde dir leid tut und du das vor Gott bekennst, hast du Sündenvergebung ohne Ablass. Das war das Evangelium. Die Menschen waren natürlich froh, weil die Menschen waren arm. Und viele mussten Ablassbriefe kaufen von dem Geld, was sie eigentlich für ihr Essen brauchten oder für ihre Kinder brauchten oder für andere Dinge brauchten. Und so waren die Menschen froh, dass sie ohne Geld Vergebung haben konnten. Und vor allen Dingen durch die wahre Reue und durch das Bekenntnis haben sie wirklich inneren Frieden bekommen. Durch einen Brief, Ablassbrief, haben sie keinen Frieden gehabt. Noch eine These, These 86. Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Mensch, nicht wenigstens die eine Kirche, St. Peter, lieber von seinem eigenen Geld als von dem der armen Gläubigen? Also Luther hat damals schon ja, gezeigt, der Papst ist der reichste Mann der Welt und der tut jetzt die armen Leute ausquetschen, um sich seinen Tempel dort, seinen Petersdom zu bauen. Also so hat Martin Luther also mit diesen 95 Thesen vor allen Dingen gegen diesen Ablasshandel gewettert. Und das hat natürlich eine Lawine losgetreten, die bis heute noch sichtbar ist. Hier habe ich noch einen kurzen Aspekt, den ich noch zeigen möchte, der wichtig ist. Luther ging es in den nächsten Jahren nur noch um die Frage, was ist Wahrheit? Was ist richtig? Was ist das, was wirklich wichtig ist für unser Leben? Und als er nach Worms gerufen wurde, eigentlich wurde er eingeladen, um dort zu diskutieren. Aber als er dort war, hat man keine Diskussion zugelassen, sondern nur gefragt, sind das deine Schriften, die dort liegen? Luther hat gesagt, ja, das sind meine Schriften. Und dann haben sie gesagt, widerrufe. Und wir kennen diese Gegenrede Luthers, wo er dann sagte, wenn ich nicht durch Menschenvernunft, durch gesunden Menschenverstand und durch die Schrift vom Gegenteil überzeugt werden kann und will ich nicht widerrufen. Ja, und dann sagt er, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Es ging um zwei Fragen, nämlich um die Frage der Einheit und die Frage der Wahrheit. Die Kirche sagte, wir brauchen die Einheit der Kirche und die ist so wichtig, dass du widerrufen musst. Sie haben gar nicht diskutiert über die Frage, was es war, was es nicht war. Frage, was war Luther wichtiger? Die Einheit oder die Wahrheit? Die Wahrheit. Warum? Weil Luther wusste, wenn wir eine Einheit haben, ohne die Wahrheit, dann führt das von Gott weg, von Christus weg. Dann führt das eigentlich zu einem antichristlichen Geist. Aber wie können wir eine Einheit haben und die Wahrheit? Brauchen wir nicht beides? Jesus hat doch darum gebetet, dass seine Nachfolger eins sein sollen, oder? Aber er möchte auch, dass wir in der Wahrheit leben, oder? Wir brauchen doch beides. Der Weg ist nicht, dass man eine Einheit bildet auf Kosten der Wahrheit. Wie übrigens die heutige Ökumene. Man muss halt Sonderlehren, biblische Wahrheiten nicht mehr betonen, irgendwo ein bisschen weniger oder unter den Teppich. Und nur noch das lehrt, was alle lehren. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser gemeinsame Konsens immer weniger wird. Das heißt, die Einheit findet man nicht, indem man einfach eine Einheit macht, mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, und dabei die Wahrheit größtenteils verliert, sondern indem man zur Wahrheit kommt. Was ich eben schon mal sagte, wenn man die Schrift studiert, die vom Heiligen Geist führen lässt, dann wird der Heilige Geist uns alle zur gleichen Wahrheit führen und dann wird es die Einheit in der Wahrheit geben. Und das ist der Weg Gottes. Und die Offenbarung zeigt uns, dass in der Endzeit es zwei Bewegungen geben wird. Zwei Bewegungen, die in sich eine Einheit haben. Die eine Bewegung, die eine Einheit bildet, eine religiöse Einheit, aber gegen Gott steht, gegen die Wahrheit. Und die wird sehr groß sein. Und es gibt eine Einheit in der Wahrheit unter Gottes Volk, unter Gottes Gläubigen. Und diese Einheit wird auch da sein. Und es wird in der letzten Endzeit, bevor Jesus kommt, nur noch diese zwei Gruppen von Menschen geben. Und die Frage ist, jeder muss sich dann entscheiden, zu welcher dieser beiden Einheitsbewegungen möchte ich gehören? Luther hat gesagt, die Wahrheit ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben für diese Wahrheit. Denn er hat damit gerechnet, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Einige Jahre vorher haben sie Huss verbrannt. Der wurde auch eingeladen. Und Sigismund hat sein Wort gebrochen und hat Huss brennen lassen. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, hätte Luther diesen Reichstag von Worms nicht überlebt. Aber Gott war gnädig. Deswegen, in diesem Moment, wo Luther gesagt hat, er wollte mit der Kirche eigentlich nicht brechen. Er wollte katholisch bleiben. Aber weil er merkte, wenn ich die Wahrheit glaube, dann kann ich nicht mehr in der Kirche bleiben. Da war ihm die Wahrheit so kostbar und so wichtig. Deswegen Luthers Kampf um die Wahrheit. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was das damit verbunden ist. Was ist Wahrheit? Wie ist Wahrheit definiert worden im Laufe der Geschichte? Wie sehen heute die Menschen die Wahrheit an? Das ist höchst interessant. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Die Vormoderne. Die Vormoderne ist also das Mittelalter. Wie haben die Menschen damals über die Wahrheit gedacht? Man sagte, es gibt Wahrheit. Es gibt auch eine absolute Wahrheit. Die ist wichtig und die müssen alle Menschen glauben. Und es gibt auch nur eine Wahrheit. Es werden keine verschiedenen Wahrheiten zugelassen. Aber die große Frage ist, wer definiert, was Wahrheit ist? Wer hat im Mittelalter gesagt, wer hat das definiert? Dass die Oberhoheit über die Frage, was ist gut, was ist falsch? Die Kirche. Die Kirche sagt, was Wahrheit ist. Übrigens nicht nur in religiösen Angelegenheiten. Das heißt, wenn die Waldenser gesagt haben, wir glauben was anderes, als die Kirche gesagt hat, dann hat die Kirche gesagt, ihr habt kein Recht mehr zu leben. Denn ihr seid außerhalb der Wahrheit. Wir definieren die Wahrheit. Also haben sie die umgebracht. Ungefähr 100 Millionen Menschen sind umgebracht worden im Mittelalter, weil sie nicht die Wahrheit der Kirche glaubten. Aber es war nicht nur in religiösen Fragen, sondern sie haben auch den Wahrheitsanspruch gehabt für alle anderen Fragen, zum Beispiel über die Wissenschaft. Als Galileo herausgefunden hat, dass nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne kreist, hat er das öffentlich verkündigt. Und die Kirche sagte, nein, die Wahrheit ist, die Sonne kreist um die Erde. Und wir sagen, was Wahrheit ist. Und wenn du nicht unsere Wahrheit glaubst, hast du kein Recht zu leben. Und sie haben ihn mit dem Tode bedroht. Und er musste revidieren, hat es auch gemacht, obwohl er genau wusste, das ist nicht so. Er hat es ja wissenschaftlich herausgefunden durch seine Berechnungen. Aber er hat öffentlich gesagt, ich widerrufe, die Sonne dreht sich um die Erde. Weil die Kirche gesagt hat, was Wahrheit ist. Auch in der Wissenschaft. Also sie haben in allen Bereichen des Lebens definiert, was richtig ist. Deswegen haben sie auch keine Wissenschaft zugelassen. Es gab keine Wissenschaft im Mittelalter. Und wenn, denn nur in dem, was die Kirche erlaubt hat. Nämlich, was die Kirche selbst geglaubt hat. Deswegen, und man kann sich kaum vorstellen, wenn man in der Zeit gelebt hat, alles wurde von der Kirche strengstens vorgegeben. Die Menschen waren unfrei. Sie wurden dumm gehalten, keine Bildung, kein Wohlstand. Sie waren abhängig, finanziell abhängig vom Adel. Ja. Und der Adel hat mit der Kirche zusammengeklüngelt und da das alles miteinander ausgemacht. Ja. Die Zeit des Mittelalters, man sagt auch das finstere Mittelalter, es war, ja, ich denke, es war die schlimmste Zeit, auf dieser Erde gelebt zu haben. Ja. Auf jeden Fall hier in Europa. Was sagt die Bibel dagegen? Die Waldenser haben das hochgehalten. Die Bibel sagt, es gibt Wahrheit. Es gibt auch eine absolute Wahrheit. Und es gibt auch nur eine Wahrheit. Und was sagt die Bibel? Wer sagt, was Wahrheit ist? Wer sagt, was richtig und was falsch ist? Natürlich, Gott sagt es. Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott sagt, was Wahrheit ist. Und wie sagt Gott uns das? Durch Jesus Christus und durch sein Wort. Es gibt zwei Definitionen von Wahrheit in der Bibel. Das erste, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, dass Jesus selbst sagt, was Wahrheit ist. Und alles, was er sagt, war wahr. Weil er selbst Gott war. Und zweitens sagt Jesus, dein Wort ist die Wahrheit, Gottes Wort. Die heutige Bibel. Damals war es das Alte Testament, als er das sagte, heute ist es die ganze Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Ist das von Gott inspirierte Buch, wodurch Gott das, was wahr ist, was richtig, was falsch ist, uns Menschen offenbart. Wir können Gott ja nicht von uns aus sehen. Wir können ihn nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen, nicht schmecken. Das heißt, wenn wir Gott nicht durch unsere Sinneswahrnehmungen sehen können, dann muss sich Gott uns offenbaren. Und wenn sich Gott uns offenbart, dann heißt das, dann muss er das so machen, dass wir es verstehen können. Und er hat es gemacht durch Jesus Christus, der auf die Welt kam, und durch die Bibel. Deswegen ist auch die Bibel der alleinige Maßstab für richtig und für falsch. Deswegen haben auch die Waldenser die Bibel übersetzt ins Französische. Der Calvin, der hat es gut gehabt. Der hat die Bibel gleich von den Waldensern bekommen. Luther musste sie selbst übersetzen ins Deutsche. Hat viel Arbeit gehabt. Calvin hat die Bibel geschenkt bekommen von den Waldensern. Die haben sie für ihn übersetzen lassen. Ja, weil die Bibel so wichtig ist. Denn dadurch, dass sie in der Volkssprache übersetzt war, konnten jetzt die Menschen selbst in ihrer eigenen Muttersprache das lesen. Und nur dadurch konnten sie die Wahrheit erkennen und konnte die Reformation diesen Aufschwung haben. Ohne die Bibel wäre es nicht möglich gewesen. Das gilt heute immer noch. Nur wenn wir die Bibel lesen, haben wir die Möglichkeit, dass eine Weckung geschieht, dass es geistlich vorwärts geht. Ich denke, heute haben wir die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Das Problem ist nur, die Menschen tun es nicht. Es gibt tausend andere Dinge, die sie zu tun haben. Aber wer liest heute schon die Bibel? Ja, dann kam die Aufklärung und die Reformation. Descartes sagte, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Die Aufklärer es gab kluge Köpfe in Europa und die haben gesagt, die Kirche bedrückt uns und sie schreibt uns vor. Und es gab im Untergrund eine Bewegung, die haben sich dagegen gestellt und sie haben sich zusammengeschlossen und sie haben gesagt, unser Denken, unser vernünftiger Menschenverstand ist doch wichtiger als was die Kirche sagt. Die Kirche hat die Menschen dumm gehalten und sie haben gesagt, wenn wir Dinge erkannt haben in der Wissenschaft oder durch unser Denken und die Kirche das ablehnt, dann ist die Kirche falsch. Also sie haben sich gegen die Kirche gewandt und haben verständlich, denn den Verstand, das Denken, die Wissenschaft als den Maßstab hochgehoben. Hier noch einen zweiten, der Immanuel Kant sagte, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was hat er erlebt? Die Unmündigkeit der Menschen im Mittelalter. Und jetzt sagte er, jetzt müssen wir die Menschen aufklären. Wir müssen sie informieren. Und wenn sie Informationen haben, wenn sie denken, dann werden sie sich über die Dummheit des Mittelalters hinwegsetzen und zu einem neuen Zeitalter kommen. Und so kam es auch. Jetzt kam die Moderne. Und die Moderne sagt auch, es gibt Wahrheit. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und es gibt auch nur eine Wahrheit. Und wer definiert, was Wahrheit ist? der Verstand. Die Wahrheit muss wissenschaftlich und vernünftig erkannt werden. Das heißt, was man durch Experimente erforschen kann, was man durch Denkprozesse allen vernünftig erscheint, das ist Wahrheit. Und so hat man halt Naturgesetze herausgefunden, zum Beispiel das Naturgesetz der Gravitation, dass halt, wenn man was fallen lässt, dass es runterfällt. Das ist Wahrheit. Und da war die Wissenschaft oftmals gegen die Kirche, weil die Kirche ja die Wahrheit, die Wissenschaft unterdrückt hat. Und so hat man jetzt halt das Mittelalter, das Mystische, das Dunkle überwunden und hat jetzt Licht gebracht. Das Denken, die Vernunft. Natürlich, das Problem war an der Stelle, dass Gott an dieser Stelle keinen Platz mehr hatte. Denn was ich wissenschaftlich vernünftig denken kann, da ist Gott nicht dabei. Deswegen hat die Moderne die Religion auch ins Reich des Mystischen, des Unwichtigen abgetan. Das ist keine Wahrheit, das sind vielleicht Hobbys für irgendwelche schwachen Leute, die Gott noch brauchen. Aber das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Und unsere Gesellschaft, bis vor 40 Jahren ungefähr, 50 Jahren, war so von der Wissenschaftsgläubigkeit geprägt. Was die Wissenschaft sagt, das gilt. Was ein Arzt sagt, das gilt. Der hat es ja studiert, der muss es ja wissen. Was der Professor sagt, das muss ja stimmen, weil der ist ja, Das heißt also, man hat die Dinge hingenommen, was die Gelehrten sagten. Die Gelehrten waren doch einmal die neuen Götter. Die haben gesagt, was richtig, was falsch ist. Auch die Religion wurde davon beeinträchtigt. Bultmann, ein Deutscher, hat dieses Denken der Modernen konsequent auf die Bibel übertragen. Und hat gesagt, auch die Bibel muss entmythologisiert werden. Das heißt, die Mythologien, das Verstaubte, diese Wunder, die da drin stehen, das kann da nicht gewesen sein. Das ist ja wissenschaftlich nicht erklärbar, also war es auch nicht echt. Also hat er angefangen, die Bibel mit einem neuen Maßstab in die Bibel zu legen. Nicht mehr die Bibel ist der oberste Maßstab für unser Denken, für unser Glauben, sondern er sagte, drei Prinzipien, Kritik, Analogie und Korrelation. Das heißt, Kritik bedeutet, der menschliche Geist, das menschliche Denken steht über der Schrift. Das, was logisch ist und vernünftig ist, das ist das, was zählt und nicht mehr die Schrift. Das heißt, der Mensch muss selbst die Bibel korrigieren. Da, wo man merkt, da, wo sie nur falsch sein kann, nach ihrem Denken. Analogie heißt, dass das heute noch erfahrbar ist. Dass das, was damals war, auch heute noch ist. Und da wir heute nirgendwo sehen, dass ein Mensch übers Wasser laufen kann, es sei denn, das Wasser ist gefroren, denn war auch Jesu Laufen übers Wasser natürlich nicht echt. Also war das nur eine Fantasie von irgendwelchen Menschen damals, die es halt geschrieben haben. Also so hat man angefangen, alle Wunder der Bibel zu verneinen. Und Korrelation heißt, dass es immer wieder das Gleiche ist. Das heißt also, dass es immer wieder beweisbar sein muss. Und deswegen sind die Wunder der Bibel nicht mehr, so hat man angefangen, die Bibel zu streichen. Und der eine hat hier gestrichen, der andere hat da gestrichen. Und diese historisch-kritische Methode versucht, die Bibel durch die Wissenschaftsbrille zu erklären. Aber am Ende bleibt nicht mehr viel davon übrig. Da hat man auch gesagt, die meisten Worte Jesu hat Jesus gar nicht selber gesagt, sondern das hat die Gemeinde erst 100 Jahre später ihm in den Mund gelegt. Und da hat man überlegt, welche Worte sind wirklich noch echt von Jesus? Und der eine hat gesagt, das ist nicht echt, der andere hat gesagt, das ist nicht echt. Am Ende blieb nur ein Satz übrig, den Jesus wirklich gesagt haben soll. Also soweit ist es, Natürlich, heute ist es so, dass diese historisch-kritische Bibelauslegungsmethode fast sämtliche Kirchen durchdrungen hat. Nicht mehr klassisch wie von Bultmann, sondern es gibt 100 verschiedene Abzweige hier und dort, verschiedene Variationen dieser historisch-kritische Methode. Aber damit hat man eigentlich dem, was die Bibel sagt, was Wahrheit ist, ist man wieder weit von entfernt. Nämlich, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass sie sagt, dass Schrift sagt, was Wahrheit ist. Hier habe ich noch ein Beispiel. Die heutige ACK, dass sie auch genau in diesem historisch-kritischen Denken auch behaftet ist. Im Medea Spektrum stand Dezember 2009 folgender Satz zu lesen. Fundamentalismus und Kreationismus dürfen kein Einfallstor in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, ACK, finden. Diese Ansicht vertrat der AZK-Vorsitzende Landesbischof Weber auf der Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses von 20 Kirchen und Freikirchen in Berlin. Nun, die AZK Deutschland ist so etwas wie die ökumenische Zusammenführung von den Kirchen und Freikirchen in Deutschland. Und der AZK-Vorsitzende sagte, Fundamentalismus und Kreationalismus dürfen nicht in der AZK zu finden sein. Kreationismus bedeutet, dass man an die buchstäbliche Sechstageschöpfung glaubt. Also wenn ich meine Bibel lese und ich glaube, dass Gott die Bibel inspiriert hat, dann glaube ich, dass das, was da drin steht, auch so gewesen ist, wie es da drin steht. Auch die ersten zwei Kapitel der Bibel. Aber durch die historisch-kritische Methode sagt man halt, das ist halt nur eine Mythologie. Die Bibel ist, die Welt ist eben geschaffen worden von Gott über viele Millionen von Jahren. Und weil die Wissenschaft eben bewiesen hat, in Anführungsstrichen, dass halt der Evolution stattgefunden hat. Also muss man die Bibel an die Evolution anpassen, an die Wissenschaft anpassen und muss halt die ersten beiden Kapitel der Bibel nur noch als ein mögliches Modell anschauen, aber nicht mehr als Wirklichkeit, als Wahrheit. Und deswegen sagt man denn, dieser Glaube an die buchstäbliche Sechstageschöpfung darf nicht innerhalb der AZK zu finden sein. Also hier sieht man, dass die Grundlage der Ökumene momentan ziemlich deutlich die historisch-kritische Methode darstellt. Die Bibel sagt dagegen, es gibt eine Wahrheit, es gibt auch nur eine Wahrheit und Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, die Bibel sagt uns, was Wahrheit ist. Und nicht irgendwelche Gelehrten und auch nicht irgendeine HKM und auch nicht die Moderne, auch nicht unser Verstand. Die Bibel sagt, dass hier oben die Bibel steht und wir unseren Verstand unter die Bibel unterordnen müssen, weil Gott größer ist als wir und weil das Wort der Bibel uns richtet und nicht wir das Wort. Dann ging auch die Moderne zu Ende. Es gab Probleme. Die Wissenschaft, die Technik hat nicht nur Dinge gelöst, sondern auch Probleme geschaffen. Man glaubte viele Jahre hindurch, dass wenn die Wissenschaft immer nur weitergeht, die Technik weitergeht, dann werden wir alle Probleme der Welt irgendwann gelöst haben. Aber dieser Glaube kam ins Wanken. Die Weltkriege, zwei Weltkriege kamen dazwischen. Und die Technologie wurde benutzt, wofür? Um Waffen herzustellen. Schlimme Waffen, furchtbare Waffen. Tschernobyl hat in den 80er Jahren hat das Denken der Menschen verändert. Auf einmal war die Technik unkontrollierbar geworden und hat uns geschadet, hat sich gegen den Menschen gestellt. Die Menschen fingen an zu denken und sagten, Technik kann nicht alles sein. Unheilbare Krankheiten. Die Medizin wurde immer besser, immer besser. Immer mehr Krankheiten können geheilt werden. Aber je mehr Krankheiten geheilt werden, desto mehr Krankheiten gibt es wieder neue, die unheilbar sind. Es gibt heute mehr unheilbare Krankheiten von der Schulmedizin als je zuvor. Obwohl unsere Medizintechnik so gut ist und weit ist. Dadurch haben die Menschen angefangen zu merken, die Moderne, die Wissenschaft ist nicht alles. Die Umweltzerstörung. Man könnte jetzt viele Dinge noch nennen. Immer überall Probleme, auf allen Bereichen. Und die Menschen haben gesagt und gemerkt, Technik ist nicht alles. Die Grünen kamen dann und sagten, naja, wenn der letzte Baum gerodet ist, wird man merken, dass man Geld nicht essen kann. Ja? Also das heißt also, man merkte irgendwo, es hat ein Ende mit der Technik. Und dann kam etwas Neues, die Postmoderne. Die Postmoderne hat jetzt als Prinzip, dass man sagt, nicht mehr die Wissenschaft, nicht mehr einer sagt, was wahr ist, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Das ist so ein typisches Beispiel, das Bild hier. Das heißt einfach, jeder kann machen und glauben und denken, wie er will. Und jeder kann daran interpretieren, was er will. Die Auswahl. Ja, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann kannst du halt Himbeermarmelade essen oder Kirschmarmelade essen. Und wenn dir das nicht schmeckt, kannst du Aprikosenmarmelade nehmen oder 100 andere verschiedene Sorten. Das heißt, du hast die Wahl. Du kannst das wählen, was dir schmeckt. Und das kannst du halt auch mit der Wahrheit machen. Du kannst das glauben, was dir schmeckt. Du kannst das glauben, was, ja, kannst du überall das ein bisschen zusammenbilden. Ja. Das heißt, du selbst hast die Wahl. Und auf einmal ist der Mensch, der individuelle Mensch, auf einmal zum König geworden. Vorher war es die Wissenschaft. Vorher war es das Denken. Und der einzelne Mensch musste sich dem Denken unterordnen. Auf einmal war es der Mensch selbst, der gesagt hat, ich habe auf einmal die Wahl. Und wenn die Wissenschaft mir sagt, so und so ist das, dann habe ich das Recht zu sagen, das glaube ich nicht. Mit gutem Recht. Und jeder hat sich seine eigene Welt und seine eigene Wissenschaft, seine eigene Wahrheit gemacht. Die Postmoderne sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Gibt es einfach nicht. Und jeder hat seine persönliche Wahrheit. Und dieses Bild vom Elefanten ist immer als, ich weiß noch genau, in den 80er Jahren, als das anfing, 70er Jahre eigentlich schon, hat man dieses Bild ständig immer als Beweis für diese Theorie gebracht. Nämlich, dass verschiedene Leute hier jetzt alle einen Elefanten anfassen. Jeder hat die Augen verbunden und er soll sagen, was er jetzt vor sich hat. Und der eine, der gerade den Stoßzahn anfasst, sagt, das ist ein Speer. Der andere, der gerade das Bein anfasst, sagt, das ist ein Baum. Der dritte, der den Bauch anfasst, sagt, das ist eine Wand. Der den Schwanz anfasst, sagt, das ist ein Seil. Der den Rüssel anfasst, sagt, das ist eine Schlange. Der das Ohr anfasst, sagt, das ist ein Ventilator. Und jetzt sagte man, jeder dieser Personen hat Recht, oder? Er fasst was an und er beschreibt das, was er gesehen hat. Das heißt, es gibt verschiedene Wahrheiten. Jeder hat seine Wahrheit. Und im Endeffekt ist der ganze Elefant die eigentlich das, was jetzt alles ausmacht. Und jeder hat seine Wahrheit, aber alle Wahrheiten zusammen ist eigentlich dann das große Ganze. Deswegen haben auch alle Religionen recht. Der Buddhismus hat recht und der Hinduismus hat recht und die Moslems haben recht und die Juden haben recht und die Christen haben recht. Und alle gemeinsam zusammengemischt ergibt das große Ganze, das große Bild. Und jeder hat das Recht, in diesem großen Chor seine Stimme zu singen. Das ist Pluralismus. Das ist postmodern. Das hat den Menschen gefallen, weil auf einmal jeder selbst machen kann, was er will. Und dann hat man angefangen, da haben die Leute angefangen, sich ihre Patchwork-Religion zu basteln. Ich weiß noch genau, wir waren auf der Straße gewesen und hatten so eine Jugendevangelisation. Und ich sitze da, das war in den 90er Jahren, 95 war das, ich sitze da auf einer Bank mit einer Frau, eine ältere Frau. Und es hat sich herausgestellt im Gespräch, dass diese Frau gläubig war. Sie hat an Gott geglaubt, war kirchengläubig, hatte die Bibel gelesen und hat an Jesu Wiederkunft geglaubt und an Jesus Christus, an seinen Tod und so weiter. Ja. Und dann, auf einmal kamen wir auf das Thema Tod zu sprechen. Und da sagte sie, ich glaube an die Reinkarnation. Ich sagte, Moment mal, ich dachte, Sie lesen die Bibel. Aber sagte sie, ja, ich glaube trotzdem an die Reinkarnation, dass das eben das ist, wie das Leben hier weitergeht. Und dann kamen wir ins Gespräch, da habe ich gedacht, wie kann das sein, dass diese Frau, die eigentlich christlich geprägt ist, die Bibel liest, auch die Prinzipien der Bibel kennt, auf einmal an die Reinkarnation glaubt. Naja, sie hat sich halt irgendwo mal ein Buch gelesen von irgendeinem christlich-buddhistischen Autor, der halt die Reinkarnation schön beschrieben hat, seitdem glaubt sie an die Reinkarnation. Das heißt, die Menschen sagen, okay, ein bisschen Liebe vom Dalai Lama, ein bisschen Reinkarnation von den Buddhisten und ein bisschen Nächstenliebe auch von den Christen. Also überall tun sich die Menschen das zusammensuchen, was ihnen gefällt, was ihnen plausibel erscheint und was auch ihrem Lebensstil gefällt. Und wenn ein Christ jetzt sagt, eine Kirche sagt, du darfst das und das nicht tun, sagen sie, doch, das ist doch verstaubt. Ich kann tun lassen, was ich will, denn ich habe auf einmal diese Religion und ich habe auf einmal diesen Glauben und das schmeckt mir jetzt viel besser. Und damit war jeder Mensch frei, zu tun und lassen, was er wollte. Und alle Probleme waren gelöst, oder? Wenn es so einfach gewesen wäre. Drei Prinzipien waren hier ganz wichtig. Der Relativismus, der Subjektivismus und der Individualismus. Relativismus heißt, es gibt nichts Absolutes. Alles ist relativ. Interessant ist nur, dass die Verfechter dieser Idee das selbst nicht praktizieren. Ich habe mal mit einem diskutiert. Der war der Meinung, alles ist relativ. Und da habe ich ihn gefragt, du hast jetzt gesagt, alles ist relativ. War diese Aussage, die du jetzt gerade gemacht hast, absolut oder nicht absolut? Er hat überlegt und überlegt und hat gesagt, ich weiß es nicht. Hätte er gesagt ja, dann hätte es doch was Absolutes gegeben, nämlich seine Aussage. Hätte er gesagt nein, hätte ich gesagt, dann ist deine Aussage, es gibt nichts Absolutes, auch relativ. Und also musst du auch eine andere Aussage stehen lassen, die dem entgegenspricht. Nämlich, es gibt doch Absolutes. Also, ist es irgendwo philosophisch, ist das in sich nicht schlüssig. Es passt nicht. Das heißt, Relativismus heißt, man tut alles irgendwo den Anspruch, diesen hohen Anspruch, etwas, das wahr ist, runtersetzen, runterbrechen auf das Menschliche, auf das Individuelle. Subjektivismus heißt, jeder sieht die Welt von seiner Warte aus. Und deswegen kann niemand behaupten, ich habe Wahrheit. Sondern weil jeder seine Seite nur sieht und jeder sieht es von der anderen Seite und jeder sieht es ein bisschen anders und deswegen ist alles nur subjektiv. Schwierig wird es nur, wenn irgendwas vor Gericht kommt. Ja? Und das Gericht muss ja nach objektiven Dingen handeln. Deswegen ist dieser Subjektivismus und viele unserer Alltagssituationen manchmal schwierig zusammenzukriegen. Und der Individualismus, das ist übrigens etwas, was bis heute in den Köpfen unserer westlichen Welt unglaublich stark drin sitzt. In den östlichen Kulturen ist der Wert des Individuums sehr, sehr gering. Der Einzelne hat keinen großen Wert. Das ist das Volk, da ist die Bewegung, da ist das Ganze wichtig. Wie im Dritten Reich, in Deutschland übrigens auch. Aber wir haben noch heute, dass man sagt, dem Einzelnen muss es gut gehen. Und der Einzelne hat ein Recht. Und die Rechte des Einzelnen werden unglaublich hochgehalten in Deutschland. Und wenn irgendwo ein Recht eines Einzelnen beeinträchtigt werden, ist man sofort dabei und sagt, hier, Menschenrechte. Das heißt, das gibt es nur in unserer westlichen Welt. Dieser Individualismus, dass jeder Einzelne einen sehr hohen Stellenwert hat. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass natürlich auch in der christlichen Welt sich was verändert hat. Nämlich, jetzt haben die Christen, die größtenteils jetzt historisch kritisch unterwegs waren, auch noch gesagt, okay, es gibt gar keine absolute Wahrheit. Und wenn es die nicht gibt, dann haben wir das Recht, auch das und das und das anders zu sehen. Und dann brauchen wir Pluralismus in der Gemeinde, in der Kirche. Pluralismus in der Kirche bedeutet, jeder kann glauben, was er will. Das Problem ist natürlich nur, wenn jeder glaubt, was er will, wo bleibt da die Einheit? Also sagten sie, jeder glaubt, was er will und wir tun uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind alle schöne, liebe, nette Menschen und jeder kann glauben, was er will und trotzdem sind wir eins in unserer Uneinigkeit. Die Postmoderne hat dazu geführt, dass man auch sagte, wir müssen versuchen, alle Religionen zusammenzuführen. Nicht nur alle christlichen Kirchen in der Ökumene, sondern auch alle Religionen. Und hier 86, das ist hier in 86 in Assisi gewesen, wo der Papst die Vertreter aller großen Religionen zusammengerufen hat, Buddhisten und Hinduisten und Shintus und Juden und Orthodoxe und Christen und so weiter. Und wo sie gemeinsam gebetet haben, das gemeinsame Friedensgebet von Assisi. Das ist nur möglich gewesen durch das Denken der Postmoderne. Jeder hat seinen gleichen Platz, jeder hat das gleiche Recht, jeder hat Wahrheit. Jede Wahrheit ist sowieso relativ und alle Wahrheiten zusammen sind eigentlich dann nur das echte Wahre. Das heißt, dass dieser postmoderne Ansatz in die christliche, in die religiöse Welt eingedrungen ist. Und dass das sehr weit geführt, sehr weit heute schon gebracht hat, das sehen wir hier daran. Ich habe hier ein Zitat von Bischof Huivinen aus Skandinavien, aus Finnland. Er sagte Folgendes. Wir finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche Christi angehören, erklärte Helsinkis lutherischer Bischof Eero Huivinen am Mittwoch beim italienischen Eucharistischen Kongress in Bari. Mit ganzem Herzen wünsche ich mir, jenen Tag vorwegnehmen zu können, an dem Lutheraner und Katholiken wieder auf sichtbare Weise miteinander vereint sind. Das heißt, er sagt, wir waren getrennt, aber wir hoffen, dass wir wieder die Einheit finden, auch wenn wir vielleicht verschiedene Meinungen haben, verschiedene Ansichten, verschiedene Wahrheiten, aber dass wir trotzdem sichtbar wieder gemeinsam zusammenkommen. Das ist ein typischer postmoderner Ansatz. Tony Palmer, und das, da habe ich jetzt nur, da habe ich meinen ganzen Vortrag drüber gehalten, das ist höchst erstaunlich, was der Mann gemacht und gesagt hat. Er war anglikanischer Bischof, 27 Jahre in Südamerika gewohnt, sein Mentor und geistlicher Vater war damals George Mario Bergoglio, das ist der jetzige Papst Franziskus. Er war Verfechter der Einheit der Christen und hat in den USA eine Konferenz abgehalten, in the City of God Community Church. Über 1000 Leiter von charismatischen und pfingsterischen Kirchen waren dabei. zugegen. Übrigens, dieser Tony Palmer ist mittlerweile gestorben, am 20.07.2014. Aber er sagte Folgendes. Am 28. Februar 2014. Jetzt achten Sie mal auf seine Worte. Ich habe aus seiner langen Rede nur einige wichtige Dinge zusammengefügt. Es ist eine theologische Tatsache, dass wir eins in Christus sind. Keine Lehre einer Denomination oder Aussage einer Kirche kann diese Einheit in Christus zerstören. Unsere Sünde ist, dass wir es nicht erlauben, dass unsere Einheit in Christus für unsere Umgebung sichtbar wird. Also er sagt damit, auch wenn wir verschiedene Lehren haben, müssen wir doch eins haben, eine Einigkeit haben, trotz der verschiedenen Lehren. Es muss also eine sichtbare Einheit sein. Seit 1999 ist der Protest Luthers vorüber. Und zwar warum? Weil sie damals die gemeinsame Erklärung der Rechtfertigung unterschrieben haben. Morgen Abend hören wir darüber. Interessanten Vortrag. Dürfen Sie nicht verpassen. Wir leben in einer nachprotestantischen Zeit. Obwohl die Apartheid offiziell in Südamerika 1991 beendet wurde, blieb der Rassismus bestehen. Bei der Apartheid geht es um das Gesetz. Aber beim Rassismus geht es um das Herz. Offiziell leben wir in einer nachprotestantischen Zeit, aber viele Christen leiden heute unter geistlichem Rassismus. Was sagt er damit? Er sagt, bei der Apartheid war es so, das Gesetz wurde verändert, dass die Apartheid abgeschafft worden ist. Das heißt, dass man nicht mehr offiziell Schwarze benachteiligen darf. Aber in den Herzen der Menschen ist es noch da. Und so sagt er, haben wir es ja auch bei den christlichen Kirchen. Er sagt, offiziell ist der Protestantismus zu Ende. Aber in den Herzen vieler Christen gibt es noch Vorbehalte gegen andere Kirchen. Und das ist geistlicher Rassismus. Das heißt, wenn du in der Ökumene nicht mitmachst, wenn du gegen eine andere Kirche etwas sagst, dann bist du ein geistlicher Rassist. Das ist seine Aussage. Das ist die Sünde gegen das Kreuz, sagt er. Das Kreuz vereint, aber geistlicher Rassismus trennt. Wenn wir es zulassen, dass eine Lehre unsere Einheit als Leib Jesu verhindert, dann heben wir damit diese Lehre über das Kreuz. Es gibt nichts Höheres als den Körper Jesu am Kreuz. Und das vereint uns. Nicht unsere Lehren, nicht unsere Traditionen, der Leib Jesu. Wenn wir die Einheit der Christen verhindern, dann weisen wir das Werk des Kreuzes zurück. Interessant ist, dass er sagt, das Kreuz heißt, dass wir alle Lehren, die Jesus gesagt hat, zur Seite tun und nur am Kreuz die Einheit finden. Aber die Bedeutung des Kreuzes, die jede Kirche anders definiert, hat er damit überhaupt nicht klargestellt. Denn das Kreuz an sich vereint überhaupt nicht, sondern nur, was wir über das Kreuz glauben und lehren und sagen. Und das ist wieder vollkommen verschieden in den verschiedenen Religionen, Konfessionen. Und jetzt kommt es. Wie können wir als Protestanten weiter in einer nachprotestantischen Welt leben? Wir nehmen die Wirklichkeit nicht wahr. Lasst uns aufwachen und uns vereinigen, damit die Welt glaubt. Unsere Einheit ist die Basis für unsere Glaubwürdigkeit. Unsere Trennung ist das Zeichen unseres Unglaubens. Vielfalt ist göttlich, Trennung ist teuflisch. Ich weiß nicht, was Martin Luther gesagt hätte, wenn er das gehört hätte. Luther hat gesagt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Warum? Weil er gesagt hat, die Wahrheit ist das, was zählt. Die biblische Wahrheit. Und er sagt, die Wahrheit müssen wir unter den Teppich kehren, damit die Einheit hochgehoben wird. Und wenn er sagt, Trennung ist teuflisch, sagt er damit, die Reformation hat die Trennung gebracht. Und vom Teufel. Das heißt, hier wird versucht, die Reformation rückwärts zu drehen. Dass alle wieder sich vereinen, sichtbar sich vereinen und die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Das ist postmodernes Denken. Vielfalt. Jeder glaubt, was er will und wir vereinen uns, weil wir halt alle Christen heißen. Weil wir halt alle das Kreuz irgendwo an das Kreuz glauben. Aber die Inhalte, die biblische Wahrheit, bleibt auf der Strecke. Postmodernes Denken. Ich denke, je mehr wir dieses postmoderne Denken in der Christenheit sehen, desto problematischer wird der Weg. Und man kann auch verstehen, dass viele Christen nicht mehr verstehen, was die Bibel sagt, weil sie so postmodern diesen Relativismus im Kopf haben. Ein Beispiel. Ich hatte einen Vortrag gehalten, ähnlichen wie heute Abend. Da habe ich mit einem Jugendlichen gesprochen. Und der Jugendliche sagte zu mir, Olaf, wenn ich deine Vorträge höre, dann wird mir immer unruhig, ich kann das nicht vertragen. Da kriege ich Angst und das ist Druck und das ist irgendwie so. Habe ich ihn gefragt, ja, warum denn? Und hat er ein bisschen erzählt und kam ins Gespräch. Und dann habe ich gedacht, ich will dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, wenn ich predige nicht mit einem postmodernen Verständnis. Ich sage nicht, jeder kann glauben, was er will, sondern ich predige mit dem Verständnis, was ich glaube, was die Bibel für Wahrheit hält. Und wenn ich predige, dann predige ich mit dem Anspruch, dass das, was ich sage, der biblischen Wahrheit entspricht. Wenn aber jetzt jemand, ein Jugendlicher, das hört, der postmodern denkt, dann wird er jeden anderen, der sagt, ich habe die Wahrheit, als arrogant halten. Wie kann der behaupten, die Wahrheit zu haben? Denn es gibt gar keine Wahrheit. Und wenn der sagt, was Wahrheit ist, dann muss ich ja seiner Wahrheit folgen. Das will ich aber nicht, weil ich selbst nicht entscheiden will. Also ein postmoderner Mensch wird automatisch, wenn er eine Predigt hört von einem biblisch fundierten Verkündiger, das als Angriff empfinden, ohne dass man einen Angriff gestartet hat, weil er allein diesen Anspruch spürt. Das habe ich ihm dann erklärt. Ich habe gesagt, hör mal zu, das liegt nur daran, dass ich einen anderen Anspruch habe, mit dem ich verkündige, und du ein anderes Denken hast als Philosophie, mit der du das hörst. Und er hat darüber nachgedacht, er hat gesagt, das stimmt, das ist wahr. Und dachte, ich will mal versuchen, mit einem anderen Ohr zu hören. Vielleicht werde ich dann verstehen, was du gesagt hast. Deswegen, postmodern und biblisch, das passt nicht zusammen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Warum postmodern, wohin postmodernes Denken führt? Ein Artikel aus der Welt, nämlich vom 2009, vom 28. März 2009. Überschrift, warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln. Immer mehr protestantische Theologen äußern öffentlich ihre Zweifel darüber, dass der Tod Jesu am Kreuz als Sühneopfer zur Vergebung unserer Sünden zu verstehen sei. Bei den Skeptikern handelt es sich keineswegs um Weichspüler. Dennoch laufen viele Kirchenkreise dagegen Sturm. Und zwar, ich möchte am Anfang sagen, warum das so gemacht wird. Übrigens, das sind leitende Leute aus verschiedenen Kirchen, die das heute glauben, dass Jesu Tod kein Sühnetod war, also dass Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist. Warum? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das bedeutet, Jesus sagt damit, der einzige Weg zu Gott ist durch meinen Tod, durch meinen Sühnetod. Weil wenn wir Menschen gesündigt haben, können wir nur Vergebung bekommen und damit Erlösung, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Der einzige Weg. Damit haben alle anderen Religionen einen falschen Weg. Wenn aber jetzt die Postmoderne sagt, alle Religionen haben Recht, dann müssen sie diesen Absolutheitsanspruch Jesu außer Kraft setzen. Und wie tun sie das? Indem sie den Sühnetod Jesu ablehnen. Und da kommen jetzt die Aussagen. Und zwar die Aussagen sind jetzt aus der Zeitung, aus der Welt. Die habe ich nicht selbst erfunden oder recherchiert. Die haben die Redakteure von der Welt recherchiert. Der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks: Ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski am Karfreitag, ja. Der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. In Nürnberg, sagte Pfarrer Klaus Petersens, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung. Und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber in seinem Buch Der christliche Glaube: Jesu Kreuzestod ist nicht eine zwangsläufig geschuldete Sühneleistung zur Besänftigung eines zornigen Gottes, sondern eine aus Freiheit um der Liebe Gottes vollzogene Selbsthingabe. Das heißt, sie sagen, Jesu Tod war nicht, dass er die Sünden getragen hat und für uns, sondern dass Jesus einfach sich selbst hingegeben hat und für uns freiwillig sein Leben gegeben hat. Aber nicht als Sühnefunktion, dass er für uns unsere Sünden getragen hat. Nikolaus Schneider, Präses der großen rheinischen Landeskirche, glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Gott brauche kein Sühneopfer, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden, sagte Schneider kürzlich. Der berühmte katholische Theologe Eugen Bieser: Ein Gott der bedingungslosen Liebe wird durch Opfer nicht versöhnt. ganz davon zu schweigen, dass er gar keine Opfer will. Das heißt, das sind Aussagen von leitenden Leuten unserer kirchlichen Gesellschaft. Ja. Das heißt, im postmodernen Denken ist auch nur logisch, dass diese Hürde, dass Jesu Sühnetod ein absoluter Anspruch stellt, überwunden wird durch diese Aussagen und damit werden alle Religionen wieder als ein Weg zum Heil gezeigt. Und dann kommt es zum Synkretismus. Ja? Den kann also jede Religion, dann können auch die Buddhisten durch ihren Buddhismus auch zum Heil gelangen. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was sagt die Bibel dazu? Ich habe hier zwei Aussagen, gerade zum letzten Punkt. Matthäus 26, Vers 27 und 28. Und er nahm den Kelch, Jesus, und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wozu hat Jesus sein Blut vergossen? Einfach so als Märtyrer? Nein. Jesus sagt selber, ich gebe mein Leben, ich gebe mein Blut zur Vergebung der Sünden. Er sagt also selbst, dass er die Sünden der Welt trägt, damit die Menschen Vergebung bekommen können. Noch deutlicher wird es in Jesaja 53. Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Geht's noch deutlicher? Jesus Christus ist wirklich das wahre Passahlamm, das Opferlamm. Als er am Kreuz hing, hat Gott die Sünden der ganzen Welt, auch deine und meine Sünden, auf Jesus gelegt. Und an den Folgen der Sünde ist er gestorben. Er ist im Sündentod gestorben. Und das ist die Grundlage für unsere Erlösung. Wenn wir das verneinen, wenn wir das wegnehmen, dann gibt es keine Erlösung mehr. Die Erlösung gibt es nur durch den Weg von Jesu Tod. Was kommt nach der Postmoderne? Meine Lieben, ich glaube, die Zeit der Postmoderne ist vorbei. Die meisten haben noch postmodernes Denken, das ist richtig. Viele stecken da noch drin, gerade die Intellektuellen. Aber die Zeit ist vorbei. Als Martin Luther damals kam, gab es eine Zeitenwende. Vorher war die Vormoderne, finstere Mittelalter, und jetzt kam die Reformation, die Aufklärung. Es hat sich viel verändert. Und jetzt stehen wir auch wieder an diesem Moment, an dieser Zeit. Eine Zeitenwende kommt. Was kommt nach der Postmoderne? Ich weiß es nicht. Ich werde einen Abend über Donald Trump haben. Donald Trump ist kein Postmoderner. Wir haben ein neues Zeitalter. Ich weiß nicht, wie das heißen wird. Ich hab bei Google recherchiert. Stundenlang. Ich hab danach gesucht nach einem neuen Begriff. Ich habe nichts gefunden. Ich nenne es jetzt einfach nur mal neues Zeitalter. Ich weiß nicht, welcher Begriff kommen wird. Vielleicht die Postmoderne. Aber das kann es auch nicht sein. Die Postmoderne hat die Beliebigkeit. Und viele Menschen sagen und merken, dieses selber aussuchen können, gibt mir keinen Frieden. Diese Beliebigkeit, da habe ich keine Orientierung, keinen Haltpunkt. Und so viele Dinge passieren und überall Informationen, die einen sagen so, die anderen sagen so, woher soll ich wissen, was richtig ist? Was gibt mir Sinn und Zweck in meinem Leben? Viele Menschen wollen wie eine klare Ansage haben. Weil das Postmoderne sie nicht befriedigt. In welche Richtung die Ansage geht, die kann ganz verschieden sein. Donald Trump ist so jemand, der macht klare Ansagen, oder? Wir haben einen Kulturkampf. momentan. Der tobt. Aber darüber später mehr. Kann es sein, dass das Pendel wieder ins Gegengesetzte schwingt? Früher hat die Kirche gesagt, wir sagen, was Sache ist. Dann hat die Wissenschaft gesagt, wir sagen, was Sache ist. Die Postmoderne hat gesagt, niemand sagt, was Sache ist. Und jetzt geht das Pendel wieder zurück. Und wir kommen zu einer Zeit, wo wieder irgendjemand auftritt, der den Menschen sagt, was Wahrheit ist. Und die Menschen wollen das hören. Und sie folgen. Und wir wissen, wohin das führen wird. Aber das werden wir späteren Abend hören. Unsere Welt ist auf einem Weg zu einer neuen Weltordnung. Es wird eine neue Weltordnung geben. Die Zeit war reif für Martin Luther. Heute ist die Zeit auch reif. Die Frage ist nur, in welche Richtung sie geht. Natürlich in eine gewisse Richtung, was die Offenbarung uns zeigt, aber auch in eine andere Richtung. Noch ein Zitat hier vom Benedikt XVI. Er war am 22.09.2011 im Deutschen Bundestag. Was hat er gesagt? In einer Welt der schnell voranschreitenden Globalisierung ist eine Weltautorität der einzig angemessene Bezugspunkt, der den neuen Gegebenheiten unserer Zeit und den Bedürfnissen der menschlichen Spezies gerecht wird. Was brauchen wir? Eine Weltautorität. Wozu ist sie da? Die muss uns sagen, wo es lang geht. Die muss den Bösen das Handwerk legen. Die muss Werte setzen. Da sagt er weiter, der Mensch kann die Welt zerstören. Wie können wir zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Das ist übrigens immer seine Frage gewesen von Benedikt XVI. Das, überall hat er darüber gesprochen. Zwischen Gut und Böse. Wer hat die Waage in der Hand? Wer entscheidet für Gut und Böse? Mit einer Frage, was ist Wahrheit? Das ist die Frage, die dahinter steht. Was ist Wahrheit? Die stellt er hier vor dem Deutschen Bundestag. Und das waren alles, die meisten, die dort sitzen, waren postmodern denkende Politiker. Was hat er ihnen gesagt? Was glauben Sie? Was war seine Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit? Hat er gesagt, jeder kann glauben, was er will? Nein. Benedikt war niemals postmodern. Was sagt er? Er sagt, die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom. Aus der Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden. Diese dreifache Begegnung bildet die innere Identität Europas. Er sagt, das ist Wahrheit. Das ist das, was richtig und falsch ist. Hier haben wir den Maßstab für Gut und Böse in der Hand. Die Frage, wer vereint denn diese drei in sich? Der Gottesglaube Israels, die philosophische Vernunft der Griechen und das Rechtsdenken Roms. Wo finden wir die drei vereint? In der römisch-katholischen Kirche. Also sagte er damit zwischen den Zeilen, wir als Kirche definieren, was Wahrheit ist. Denn wir haben den Gottesglauben Israels, wir haben die Vernunft. Übrigens, mit diesem Denken ist er übrigens in der Postmoderne, in der Vormodernen. Die Kirche sagt, was Wahrheit ist. Und er ist gleichzeitig in der Modernen, weil er sagt, die Vernunft. Die Vernunft ist wichtig. Das war immer sein Thema, die Vernunft. Die Wissenschaft hat er mit der Kirche zusammengebracht. Deswegen Benedikt XVI. War sowohl in der Vormodernen als auch in der Modernen behaftet. Und damit sagt er, das ist der Maßstab, wohin die Weltautorität, die wir brauchen für die Zukunft, gehen wird. Die Bibel sagt, es gibt eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Aber nicht die Kirche sagt es, sondern auch nicht die Vernunft, glaube ich, Griechenlands, sondern Jesus Christus, sein Wort, die Bibel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Judas 3 heißt es, setzt euch entschlossen für den Glauben ein, wie er denen, die zu Gott gehören, ein für allemal überliefert ist. Haltet das fest. Wir müssen konservativ sein. Konservativ heißt festhalten an dem biblischen Glauben, an der biblischen Lehre. Nicht an Traditionen, auch nicht an adventistischen Traditionen. Wir müssen festhalten an den biblischen Lehren. Den Glauben, den wir überliefert bekommen haben von Gott durch die Bibel, das müssen wir festhalten. Das ist wichtig. Im Buch Der große Kampf heißt es, kann ich Ihnen nur empfehlen, passt gut zu dieser Serie, aber Gott wird ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift und nur diese allein beibehält als Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen. Das brauchen wir. Nur die Bibel. Als Grundlage, als Richtschnur, als Zielrichtung. Um in dieser Wahrheit die Einheit zu finden. Jesus liebt sie. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er möchte ihnen Freude und Frieden schenken, wenn sie sein Wort lesen, das annehmen und wenn sie ihr Leben ihm anvertrauen. Er wartet auf sie. Er möchte ihnen diesen inneren Frieden schenken, den auch Luther durch das Wort bekommen hat. Luther hat die Wahrheit gefunden in dem Wort. Und daran ist er für uns ein Vorbild, indem er für das Wort, für die Wahrheit eingestanden ist, auch wenn die Welt untergeht. Gott möchte, dass wir es auch. Er fragt uns, bittet uns, dass wir Ja zu ihm sagen, dass wir ihm unser Herz, unser Leben geben. Ich darf Sie einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich uns Menschen offenbart hast, dass du uns gezeigt hast, was Wahrheit ist, dass es eine Wahrheit gibt, dass du uns dein Wort gegeben hast als Wahrheit, dass du, Herr Jesus, auf die Welt gekommen bist, um von der Wahrheit zu zeugen, dass du die Wahrheit bist. Herr, hilf, dass wir nicht von so vielen Gedankenströmungen dieser Zeit gefangen genommen werden. Hilf, dass wir dein Wort, die Bibel, zur Hand nehmen und lesen. Dass du mit deinem Heiligen Geist uns darin führst, dein Wort zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit, hast du gesagt, Herr Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Herr Jesus, mach du uns frei. Frei von unserem eigenen Egoismus, frei von den Zwängen, die viele Menschen auf uns legen wollen. Mach uns frei, mit dir zu leben. Dich in unserem Herzen zu haben. Lass uns für die Wahrheit einstehen, so wie Martin Luther. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.